Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96.6. Am Mikrofon Anouk Kraft. Kaum jemand wohnt heutzutage sein ganzes Leben an demselben Ort. Im Laufe des Lebens wechselt man seinen Wohnort immer wieder, zum Beispiel für ein Studium oder einen Job. Neben den Menschen, die ihre Heimatregion freiwillig hinter sich lassen, sind manche aber auch gezwungen, sie zu verlassen. Zum Beispiel, weil in ihrem Land Krieg herrscht. So ging es auch Mohamed Ramo, der wegen des Kriegs in Syrien nach Deutschland geflohen ist. Alina Steele hat ihn getroffen und spricht in ihrem Radiopodcast Heimelig über seine Geschichte. Heimelig entstand im Rahmen von Alinas Bachelorarbeit in Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. In der Radiopodcast-Reihe hat sie sich mit den Fragen beschäftigt, wie man an einem neuen Ort eine Heimat finden kann und was Menschen machen, um sich an einem neuen Ort wohlzufühlen. Dafür hat Alina verschiedene Menschen getroffen, die ihre Heimat aus ganz unterschiedlichen Gründen verlassen haben, und sie hat sie gefragt, was sie unter Heimat verstehen. Das Gespräch mit Mohamed aus Syrien werdet ihr in unserer heutigen Sendung hören. Bevor es mit der zweiten Folge des Radiopodcasts Heimelig losgeht, habe ich aber erstmal noch ein wenig Musik für euch im Programm. Hier ist Olivia Dean mit The Hardest Part.
Call me up to meet you. Static on the phone. Normally I need you. This time I don't wanna go. Lately I've been growing into someone you don't know. You had the chance to love her, but apparently you don't. No, you don't. So even if I could, would I go back where we started? I know you're still waiting, wondering where my heart.
It's hard to see it, but I promise there's a light.
I see you fighting those demons inside. I will wait for you, I will wait for you. Don't be afraid, you can't push me away. I will wait for you, I will wait for you. Till the light in your eyes reappears, I'll be here by your side. I see you fighting those demons inside. I will wait for you, I will wait, I will wait for you.
Lost in the tide, try to swim against the waves. Don't let your hope be pulled away. I know what it's like. I've seen dark and lonely days. I know you'll make it out okay. Oh, oh, it gets better when you reach the other side. Oh, oh, yes, I'd see it, but I promise there's a light.
I see you fighting those demons inside. I will wait for you, I will wait for you. Don't be afraid, you can't push me away. I will wait for you, I will wait for you. Till the light in your eyes reappears, I'll be here by your side. I see you fighting those demons inside. I will wait for you, I will wait. In your head ever drown you out. Don't let the weight of the world ever bring you down. Keep fighting your demons, I know you can make it out. I hope that one day you can see how I see. Fighting those demons inside, I will wait for you, I will wait for you. Don't be afraid, you can't push me away. I will wait for you, I will wait for you. Till the light in your eyes reappears, I'll be here by your side. I see you fighting those demons inside. I will wait for you, I will wait, I will.
Miles Smith mit Wait for You. Und nun zurück zu der Frage, was ist Heimat? Und damit auch zurück zum Radiopodcast Heimelig, den Alina Steele im Rahmen ihrer Bachelorarbeit in Medienwissenschaft an der Universität Tübingen produziert hat. Wir hören uns nun die zweite Folge an, in der Mohammed seine Geschichte erzählt. Wie er nach Deutschland gekommen ist und wie er hier aufgenommen wurde, das erfahrt ihr jetzt. Viel Spaß mit der zweiten Folge des Podcasts Heimelig.
Willkommen zurück zu dem Podcast-Format Heimelig. Ich bin Alina und in diesem Format sprechen wir darüber, was uns daheim fühlen lässt. Ich spreche hier mit Menschen, die ihre Heimat verlassen haben und jetzt in Deutschland leben. Die große Frage, mit der wir uns hier beschäftigen, ist, was ist eigentlich Heimat und ist Deutschland zu der Heimat meiner GesprächspartnerInnen geworden? Dafür spreche ich heute mit Mohammed, um der Frage weiter auf den Grund zu gehen. Außerdem unterhalte ich mich heute mit Barbara Lohner, die hauptberuflich mit Geflüchteten arbeitet. Zu Beginn habe ich erstmal Mohammed gebeten, sich selbst vorzustellen.
Also, ich heiße Mohammed Ramo, ich bin 23. Ich mache gerade eine Ausbildung als Verfahrensmechaniker für Kopfschütteltechnik. Bald bin ich fertig.
Was machst du danach? Weißt du schon?
Ja, ich habe eine Stelle schon. Und
Glückwunsch.
Danke.
Also was arbeitest du dann und wo arbeitest du?
Ich werde dann in Nuflingen bei Firma Insega arbeiten, als Maschinenrichter.
Cool, ja, spannend. Das ist ja gerade das Ende von deiner Ausbildung. Cool. Ja, wir befassen uns ja heute mit dem Thema Heimat. Wo liegen denn deine Wurzeln? Wo kommst du denn ursprünglich her?
Ich komme ursprünglich aus Syrien. Ich bin Kurde, also komme aus Hasaka. Das ist so im Norden von Syrien, im kurdischen Gebiet. Komme ich, wir sind dann wegen besseres Leben halt nach Damaskus umgezogen. Die Hauptstadt, da gibt's viele Arbeitsstellen zum Beispiel, kann man besser leben, deswegen im Dorf war es schwierig zu leben. Dann sind wir, keine Ahnung, 8 Jahre ungefähr da gewohnt und dann wieder zurück zur Heimatstadt Nordosten. Da sind wir, glaube ich, 1 Jahr gewohnt. Ja, das kam dann Krieg, also da war es so Anfang 2011 ungefähr. Dann jetzt am Ende war es wegen Krieg zum Beispiel. Ich habe ein bisschen erlebt, nicht so viel, aber da war schon genug schlimm zu sehen, weißt du. Deswegen gibt es schlimme Erinnerungen da, deswegen.
Wenn man sich vielleicht auch gar nicht dran erinnert. Also muss man auch einfach nicht. Jetzt bist du hier und jetzt hast du dein Leben.
Ja. Ich denke immer nach vorne, also nach hinten.
Das ist wichtig.
Ja.
Nur so kann man irgendwie auch mit so Sachen abschließen und mit irgendwie Sachen, die auch natürlich mega traumatisierend sind. Was hast du denn in Syrien gemacht, bevor du hergekommen bist? Also warst du noch auf der Schule oder was hast du da gemacht?
Ja, ich war ganz normal. Ich habe wirklich nichts gemacht außer Schule. Also nicht mal irgendwo Hobby gehabt oder so. Also nur halt Fußball. Aber ist normal. Das ist Standard.
Das macht jeder,
ja. Und aber wirklich halt, ja, meine Eltern haben gemeint, du machst das nichts, du machst nur deine Schule, fertig. Der Rest brauchst du nicht darüber denken oder irgendwas machen oder musst oder dass du irgendwas arbeitest, gar nicht.
Und wie weit warst du in der Schule? Bist du dann ganz fertig geworden, bevor du hergekommen bist? Also hattest du schon einen Abschluss oder bist du sozusagen mitten in der Schulzeit dann nach der Schule
gekommen? Ich war 17, als ich gekommen bin. Also das heißt, ich war Abi quasi, so wie, also Abi, ja. Ich war nur 2 Wochen und dann habe ich aufgehört und dann bin ich hergekommen. Also okay. Bis Abi quasi. Aber nicht ganz fertig und dann habe ich gelassen. Einfach ganz am Anfang frisch. Ich war da und dann habe ich Bücher bekommen und dann, ja, und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, das bringt nichts mehr. Also war alles schlimm geworden und so, nicht sicher, gab es jeden Tag Probleme in der Schule, gab es Hassprobleme und so zwischen Arabern und Kurden da und gab es Schlägerei, gab es komische Sachen und dann habe ich gesagt, okay, das bringt nichts mehr und dann lieber weg.
Und du hast dann entschieden, alleine herzukommen oder wie bist du hergekommen?
Ja, alleine. Aber habe ich mich zu Gruppen gebildet, halt quasi, also mit anderen Leuten habe ich die kennengelernt, dass halt ich alleine bin unterwegs die ganze Zeit. Ah, okay, manchmal war ich alleine, halt, manchmal habe ich die verloren, manchmal nicht. Zum Beispiel, ich habe die in Türkei getroffen und dann Griechenland verloren, war alleine zum Beispiel und dann geht es weiter nach, zum Beispiel nach Makedonien und so. Da habe ich die mal getroffen, mal nicht, mal die verloren und dann, ja, das war ein bisschen witzig sogar. Ich weiß nicht warum. Auch einmal in Österreich zum Beispiel, ich habe die wieder getroffen. Ja, bist du hier, okay. Einfach 2 Tage nicht gesehen, 3 Tage nicht gesehen, auf einmal wieder getroffen, ja.
Aber waren es dann Leute, die du auch schon von daheim kanntest? Also seid ihr sozusagen mit auch Freunden oder vielleicht von dir daheim losgegangen? Oder bist du wirklich ganz alleine, ohne dass du irgendwen kanntest, los und hast dann auf dem Weg halt immer wieder
Leute? Genau, nur auf dem Weg, ja. Okay. Genau. Aber Freunde, Bekannte oder Familie, gar niemand dabei. Also ich war wirklich dann alleine am Anfang, ja.
Das war sicherlich auch nicht immer einfach dann. Wie lange hast du gebraucht, bis du dann von Syrien bis in Deutschland warst?
Ein Monat.
Und wo hast du eine Route bist du hergekommen?
Ja, Syrien, dann Türkei, Griechenland, Makedonien, Slowenien, ich weiß, was kommt nachher, Serbien, glaube ich, dann Slowenien, dann Kroatien, Österreich und so, und dann Deutschland.
Und weil du jetzt klar, dass du nach Deutschland möchtest, oder war es so, Hauptsache natürlich irgendwie weg aus Syrien und weg vom Krieg, oder war es wirklich Deutschland auch das Endziel für dich?
Endziel nicht. Damals wusste ich selber nicht, wohin. Weißt du? Die Leute, die ich kennengelernt habe unterwegs, manche wollten, keine Ahnung, schon in Griechenland bleiben, manche andere. Ich wusste selber nicht. Kann man es so sagen, spontan entschieden.
Ja klar, kann man ja auch nicht wissen. Und wenn man dann losgeht, dann weiß man noch gar nicht, wo man ankommt und was überhaupt die Möglichkeit ist.
Also. Das war irgendwie spontan, also kein Plan, einfach keinen Plan gehabt. Ja. Und einfach los.
Warum ist deine Familie damals nicht mitgekommen? Warum sind die im Irak geblieben?
7 Grenzen, 8 Grenzen. Da ist die Familie auch dabei. Also stimmt, viele Leute sind so gekommen, aber ich finde das so schlimm. Lieber nicht. Also das bei mir war schon riskant mit dem Schiff rüber.
Ja, weil das war super gefährlich.
Also ich kam mit dem Schiff von Türkei nach Griechenland, also eine Insel, und dann ich konnte nicht mal schwimmen, wenn das Ding umgekippt hätte und dann.
Kann man gar nicht drüber nachdenken.
Dann. Nicht. Ja, schon vorbei, ja. Ich konnte nicht mal schwimmen, wirklich. Also jetzt.
Aber für dich war es keine Option, im Irak zu bleiben, also weil deine Familie dann da ja auch geblieben ist.
Die Arbeitslosigkeit da drüben ist so schlimm. Also es gibt keinen Arbeitsplatz da. Also es ist so wenig. Ich habe gesehen, wie die Leute arbeitslos waren, immer. Keine Ahnung, du arbeitest den ganzen Tag für 10 Euro am Tag.
Ja.
Den ganzen Tag, das war so.
Keine Perspektive.
Gar nicht. Also, und dann kriegst du nicht mal Studienplatz oder so. Da war immer voll oder bleibst du einfach zu Hause. Oder ich kenne ein paar Leute in Irak jetzt. Die haben gelernt, ja, ohne fertig, aber die machen nichts gerade, weil es nichts gibt.
Ja, das ist schon traurig. Mega frustrierend, wenn man schon extra studiert hat und dann irgendwie trotzdem keine Perspektive hat.
Einer zum Beispiel kenne ich, habe Kontakt mit ihm, der ist zu Hause jetzt, der macht nichts. Er guckt, dass der was anderes arbeitet.
Nee, klar, das ist natürlich Deutschland auf jeden Fall eine viel bessere Option, logischerweise. Hier hat man ja wenigstens irgendwie eine Perspektive, natürlich auch nicht einfach, aber irgendwie wenigstens.
So wie hier Thema Wohnungssuche, wie schwierig ist es hier anzubekommen, ist genau dort mit Arbeitsstellen, ist auch genauso. Egal was, das ist echt schwierig.
Klar, auf jeden Fall. Und vor allem, wenn man natürlich dann noch woanders herkommt, dann mit der Sprachbarriere oder so, ist ja dann generell nie einfach. Also ich würde sagen, es ist natürlich auf jeden Fall alles eine riesige Sache, in ein anderes Land zu kommen. Du hast ja auch einen riesen Weg auf dich genommen. Was war denn so deine größte Angst, bevor du hergekommen bist?
Ich bin angekommen und dann erst später gemerkt. Ich bin da, alles neu. Kultur neu, Sprache neu, Leute neu, alles neu. So wie man gerade geboren, weißt du?
Ja, klar, logisch.
Das ist also voll andere Kultur, voll andere Sprache. Also ist klar, alles neu einfach, kann man so sagen, kann man nicht vergleichen, gar nichts. Also wirklich, weil ich kenne die beiden Welten da und da, ne? Quasi ein bisschen Sorgen gehabt. Okay, wie komme ich jetzt rein? Ich muss irgendwie Sprache lernen, keine Ahnung, Kultur reinzukommen, integrieren und so weiter. Aber hat funktioniert.
Ja, ich würde sagen, es hat auf jeden Fall total gut funktioniert. Ich meine, der Deutsch ist ja wirklich super. Wir können uns hier ganz entspannt über ja alle möglichen Themen unterhalten. Und ich glaube, mir würde das viel, viel schwerer fallen. Und ich meine, klar, Arabisch und Deutsch sind dann auch generell super unterschiedliche Sprachen. Von daher kannst du auf jeden Fall stolz auf dich sein. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu deinem Ankommen. Wie hast du dich denn gefühlt, als du hier angekommen bist?
Schockiert einfach. Irgendwie schockiert. Fange eigentlich zu vermissen zum Beispiel. Okay, ich bin jetzt da. Gibt's nicht mehr zurück und so, weißt du?
Nee, ich verstehe es total. Also ja, ich glaube, man hat gar vielleicht doch gar nicht so viel Zeit, um nachzudenken. Vielleicht ist man einfach, man ist da und man ist so befordert mit so vielen Eindrücken und irgendwie alles ist neu, dass man gar keine Zeit hat, irgendwie zu überlegen, und wie fühle ich mich jetzt?
Ja.
Weil man muss ja einfach irgendwie damit auch klarkommen. Also man hat ja auch keine andere Wahl. Gibt es irgendwie Sachen, also in der deutschen Kultur, die dich einfach total schockiert haben oder wo für dich einfach ganz komisch war?
Okay, ganz komisch nicht, weil war okay, ja, schon viele Sachen neu. Also ich bin bei der Pflegefamilie über 4 Jahre gewohnt, weil ich war 17, ich war nicht volljährig und deswegen kam ich in die Pflegefamilie rein. Das war auch ein riesen Vorteil für mich. Ich überlege manchmal, was könnte passieren mit mir, wenn ich 18 wäre und dann, weißt du, so wie die anderen, die in Flüchtlingen und Unterkunft sind und nicht direkt bei einer Pflegefamilie.
Ja.
Ich glaube, hätte ich dann einen richtig anderen Weg genommen. Vielleicht schlimme Wege oder keine Ahnung, nicht gute Wege auf jeden Fall. Und der Sprache vielleicht bis jetzt nichts besser geworden, aber schon war echt gut für mich, dass er also einen guten Einstieg. Und dann, ja, sie waren so quasi wie eine Familie. Die haben so sich genau richtige Eltern, weißt du? Keine Ahnung, wie man isst am Esstisch. Ich habe nicht drauf, ich esse immer auf dem Boden, weißt du? Einmal isst man auf dem Boden und da jetzt auf dem Stuhl. Das ist okay neu, das ist okay, kann man auch so essen. Im Restaurant ist man auch auf dem Stuhl und so. Also, ja, am Tisch, kein Handy zum Beispiel, Handy auf dem Tisch.
Das sagen meine Eltern auch. Yeah.
Ja. Und war okay, habe ich am Anfang nicht gemacht, weil ich nicht wusste, es geht nicht. Okay, habe ich heimlich gemacht. Ja, geht trotzdem nicht. Ja. Und dann irgendwann war okay. Am Anfang war schon schwierig, aber irgendwie, ich wollte nicht, ich wollte irgendwie rausgehen. Ich habe 2-3 Mal gesagt, ich will ausziehen, ich will nicht mehr da sein. Ich habe irgendwie keine Freiheit, weißt du? Aber die haben immer abgelehnt. Die haben immer so irgendjemanden geholt, dass ich zum Rennen bringe und dann, dass ich weiß, sage, okay, was mein Problem ist und so. Da habe ich nochmal geredet. Und dann, okay, ich bleibe da. Irgendwie, ich weiß nicht, wirklich, das war schon lange her. Ich weiß nicht, was war in meinem Kopf los, dass ich ausziehen wollte, weil ich irgendwie nicht mehr da wohnen wollte. Irgendwie habe ich nicht durchgehalten. Irgendwie, das war zu viel für mich. Die Regeln da, was sie von den Regeln haben und so, weißt du?
Nee, klar, ist immer irgendwie auch so zweiseitig. Also klar, einerseits voll schön, wenn man dann so Unterstützung bekommt, aber klar, du kommst dann alleine hierher, hast so viel selbstständig irgendwie gemacht und dann sagen die Leute, die du ja davor noch gar nicht kanntest, auf einmal alles, was du jetzt machen musst und dann fühlt man sich natürlich irgendwie auch ein bisschen eingeschränkt, das kann ich stark gut nachvollziehen. Aber voll schön, dass du dann da so gut eingekommen bist. Wie war das denn? Also wie wurde dir diese Familie zugewiesen? Also hast du dich da irgendwo gemeldet, also weil du ja minderjährig warst, dann wurde dir einfach ganz zufällig eine Familie zugewiesen oder konntest du irgendwie mitentscheiden oder wie war das?
Nee, das war so, ich bin angekommen, das war keine Ahnung, Abend irgendwann, ich war in Stuttgart, Hauptbahnhof da, ja, und dann wusste ich nicht, was ich jetzt machen soll, wohin gehe, und dann, weiß ich, ich stehe einfach da, ich bin, glaube ich, 5 Stunden gestanden irgendwo, und überlege ich so, weißt du, was ich meine, dann habe ich Kontakte gemacht, die Leute, die schon da waren zum Beispiel, da Leute gefragt, was zu tun jetzt zum Beispiel, und dann bin ich, glaube ich, nach Böblingen. Das war Böblingen, glaube ich. Irgendjemand hat gesagt, ja, ich komme vorbei, dann nehme ich dich mit, dann sage ich da, dass du wo gehst genau. Da hat mich dann zur Polizeistelle gebracht. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe auf Englisch geredet, ja, ich bin da. Ja, und dann, die wussten, was abgeht. Wir haben gesagt, hast du Perso irgendwas? Ich habe gesagt, ja, irgendwie abgegeben. Und dann habe ich, glaube ich, 1 Stunde drin gewesen, Fingerabdrücke, Bild gemacht, wir haben alles gemacht. Und die haben geguckt nach einer Pflegefamilie und kam eine Frau, die in Oschuborn wohnt. Ja, die kam vorbei und dann hat mich mitgenommen. Da war ich 3 Mal bei denen und dann musste ich umziehen. nach Hauptstadt. Also dann andere Flüchtlingsfamilie, die, wo ich über 4 Jahre da war.
Wann musstest du umziehen? Also wann konntest du nicht bei der ersten Pflegefamilie bleiben?
Die nehmen ihn auf, ein paar Monate, die gucken, okay, wo ist besser für ihn, ob der kann bleiben kann oder nicht. Ich weiß nicht, 2, 3 Leute waren fest da und die kamen immer wieder welche.
Ah, okay, es war eher so ein bisschen übergangsmäßig und jetzt genau. Nicht so eine dauerhafte
kurz da Familie. Und dann wieder woanders hin, ja.
Hast du das Gefühl, du wurdest generell in Deutschland gut aufgenommen? Wurdest du von den Leuten willkommen gehießen? Hattest du das Gefühl, du bist willkommen hier?
Schon, gab es ein paar rassistische Fälle, aber ist halt normal heutzutage, dass man halt irgendeine Situation passiert, dass so, ja, rassistisch ist, aber überall auf der Welt, alle Länder gibt es rassistische Leute. Kann man nicht sagen, okay, nur hier gibt es oder drüben gibt es gar nicht oder so, nee.
In was für Situationen hattest du das Gefühl, ist das eher aufgetreten? Also war das dann jetzt so durch Rassismus eher so im Umfeld von Arbeit oder einfach wirklich alltäglich bei so, keine Ahnung, wenn du einfach draußen bist oder wie ist dir das begegnet?
Ich wollte was fragen, also ich sage weg von hier, wollte einfach nicht antworten. Ich wollte nur sagen, wann kommt der Zug und wie habe ich es gefragt oder welchen Zug soll ich nehmen und so. Aber ich sage weg von hier. Also hat gar nicht, also hat nur so gesagt. Auf der Arbeit auch, nur einer, weißt du. Der ist selber rassistisch, der hat selber zugegeben. Ja. Da hat er gesagt, zu mir gesagt, ja, ich bin sogar besser geworden, ich bin irgendwie freundlicher geworden. Also nicht mehr. Ja, ist komisch, ja, ich weiß.
Okay.
Er hat gesagt nur, ich war früher heftig rassistisch, aber ich weiß nicht, wie kann man sowas zugeben, ich weiß nicht.
Vor allem, das sagst du dann zu jemandem, den du dann auch rassistisch behandelst, oder wie? Also das heißt, du sagst sozusagen zu jemandem, hey du, gar keinen Stress, wenn ich jetzt kacke zu dir bin, so, mach dir nichts draus, früher war ich noch viel schlimmer.
Ja, genau,
so als Entschuldigung so ein bisschen, so, warum werde ich so kacke behandelt? Ich bin immer wieder schockiert, dass es heutzutage immer sowas noch gibt. Ich meine, irgendwie, was ist denn schon noch irgendwie Nationalität? Und heutzutage, ich meine, hier geht es ja auch um Heimat, was ist denn heutzutage noch Heimat? So viele Menschen ziehen um oder gehen in andere Länder aufgrund von verschiedensten Gründen, aber Heimat kann in so vielen verschiedenen Orten eben auch sein, finde ich zumindest. Wenn wir schon von Heimat sprechen, fühlst du dich denn noch stark mit deiner ehemaligen Heimat verbunden?
Mittlerweile nicht mehr.
Wieso?
Ja, ich bin schon lange weg vom Heimat, weil, ja, also nicht mehr so kommst, so jahrelang dann irgendwann fühle mich hier wohl, so wie meine Heimat quasi, weil ich war lange nicht drüben, deswegen fühle ich halt vermisse in Syrien zum Beispiel nicht mehr oder so. Und ja, ich habe auch fast niemanden da, ich habe nur eine Schwester da.
Eben deine Familie ist ja auch im Irak, das heißt, dann ist da wirklich gar keine Verbindung mehr, nicht mal mehr über irgendeine Verwandte.
Im Irak auch, das kann man auch sagen, nur wegen Familie, also nicht wegen Land oder so. Das
ja klar, Familie ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil vom Leben und klar, wenn die natürlich nicht da ist, ist irgendwie nie einfach. Aber gibt es so eine Sache, die dich noch irgendwie mit deinem Land oder deiner Kultur verbindet? Also hörst du irgendwie Musik, die dich an deine Heimat erinnert? Irgendwie sprichst du oft noch Arabisch oder hast du hier auch Freunde, die aus Syrien kommen, mit denen du dich dann mal darüber austauschst oder eher nicht?
Also ganz am Anfang, ich hatte nur Kontakte mit Syrer gehabt oder Arabisch, die Kurdisch reden, die Kurden oder Araber. Ich habe mit denen geredet, quasi eine Freundschaft gemacht und so. Aber mittlerweile nicht mehr, gar nicht mehr. Gehe nur mit Arbeitskollegen raus. Es gibt nur 2 Arbeitskollegen, ich gehe mit denen raus. Privat manchmal. Also das Ding, was mich ärgert, wie die waren im Heimat. Und da kommen die hier, die sind ja voll anders geworden. Voll.
In welcher Hinsicht? Also bezüglich, wie sie sich verhalten oder wie sie über Syrien sprechen oder?
Das Verhalten allgemein, ja. Sagen wir ein Beispiel, okay?
Ja.
Dass du mich halt verstehst. Ich bin neulich umgezogen und genau unter mir, ich bin in der ersten Etage, in der Erdgeschoss wohnt eine Kunde. Ich kenne ihn sogar. Da war Zufall, dass er da unter mir wohnt. Ich war am Sachen tragen alleine, normalerweise, auf Freundlichkeit, sagt man, hey, wie geht's? Brauchst du was hier? Soll ich helfen? Soll ich Wasser bringen? Tee, irgendwas? Irgendwas halt, dass man was anbieten kann. Er kam und dann hat ihn jemand gefragt, gar nicht gefragt, ob er mich helfen kann oder irgendwas. Hat gar nicht gefragt. Er ist einfach losgelaufen, also eingegangen, gar nichts gemacht. Und normal, wenn ich wäre, hätte ich dann, glaube ich, geholfen, weil vor allem ich kenne den auch. Normal bei uns tut man gegenseitig helfen, die ganze Zeit, egal ob Fremder oder nicht Fremder ist. Es ist egal, wirklich. Wenn einer bei mir klopft, auch, ich komm rein. So, was soll ich anbieten? So, also,
ja, Gastfreundschaft hat einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland.
Ja, und dann, das fand ich so schade und so, weißt du, wie die, deswegen, was ich gemeint habe vorhin.
Ja, spannend, was Mohammed Alina alles über seine Geschichte und seinen Weg nach Deutschland erzählt hat. Bevor es gleich weitergeht mit dem Radio-Podcast, kommt hier aber erst noch Musik. Born to be Alive von Bia and Her Business.
I could barely see the traffic lights bleed red to yellow in the starry night. The river mirror back the London eye, pure nostalgia. Feeling like a dream in a rented dress. I'm a supernova flying on my mama's nest. Little nervous, I was pulling out the silver threads for the power. I was screaming all the words, shouting lyrics at the sunroof of my car, singing, hey there Delilah, I don't need someone to love. I'm a million miles from anyone, but that's where I belong. With the city speeding past me, I've never felt so free beneath the sky. They say we're born to die, but I was born be alive. Ooh, I was born to be alive. Ooh, never been a sucker for a Valentine. I'm a holy motherfucker with my head held high, and the wind is drying over all the tears I've cried like a lifeline. Used to worry crazy what the future held, but life ain't gonna take me till I trust myself. So with two hands on the wheel, think of nothing else but my power. I was screaming all the words, shouting lyrics out the sunroof of my car, singing, hey there Delilah, I don't need someone to love. I'm a million miles from anyone, but that's where I belong. With the city speeding past me, I was born to be alive. 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 I remember conversations, we were dancing up on tables, taking pictures when we had nowhere to post. You were laughing, I was crying, we were dancing, we were dying. Sometimes I don't know how we walked away. If I'm honest, what I liked were the things we didn't know. Every morning, every night, I'd be beating down your door just to tell you what I'm thinking, but you already know. Screw this, I don't wanna go. So can we pretend that I'm 22 today, dancing on the tables with you? Oh yeah. Can we pretend that we all end up okay? I just wanna forget with you. Oh yeah. Can we pretend that we both like the president? Can we pretend that I really like your shoes? Hell yeah. Can we pretend? 'Cause honestly, reality bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we? Can we pretend? I remember what we wanted, what we never take for granted. How our daddy issues took us to LA. If I'm honest, what I miss is not knowing what to say, and the feeling of your lips, and it haunts me every day. When you tell me what you're thinking, but I'd already know. Screw this, I don't wanna let it go. Oh yeah. So can we pretend that I'm 22 today, dancing on the tables with you? Oh yeah. Can we pretend that we all end up okay? Wanna forget with you. Oh yeah. Can we pretend that we both like the way it is? Hell yeah. Can we pretend that we like these fake ass dudes? Oh yeah. Can we pretend? 'Cause honestly, reality it bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we? Can we pretend? Oh,
I'll be beating down your door just to tell you what I'm thinking, but you'd already know. Screw this, I don't wanna let it go. So can we pretend that we won't fight the president? Can we pretend that you like my fake ass shoes? Oh yeah, can we pretend? Cause honestly, reality, it bores me. Let's pretend. Oh, let's make believe. Can we? Can we pretend? Can we pretend?
Pretend von Pink. Alina hat in ihrer zweiten Podcast-Folge außerdem mit Barbara Lohner gesprochen. Sie arbeitet als Flüchtlingsbeauftragte. Was das genau bedeutet und wie ihre Arbeit aussieht, das hört ihr jetzt. Weiter geht's mit der zweiten Folge von Heimelig.
Kennt ihn auch. Normal bei uns tut man gegenseitig helfen. Die ganze Zeit, egal ob Fremder oder nicht Fremder ist. Es ist egal, wirklich. Wenn einer bei mir klopft, auch, ich komm rein. So, was soll ich anbieten? So, also,
ja, Gastfreundschaft hat einen ganz anderen Stellenwert als in Deutschland.
Ja, und dann, das fand ich so schade und so, weißt du, wie die, deswegen was ich gemeint habe vorhin.
Eine Person, die sich sehr gut mit anderen Kulturen und Teilhabe auskennt, ist Barbara Lohner. Sie arbeitet als Flüchtlingsbeauftragte für das Dezernat Böblingen und ist sozialkaritative Fachreferentin für die katholische Kirche für mehrere Gemeinden. Frau Lohner hat in den letzten 4 Jahren das Großprojekt Lampedusa Calling initiiert. Worum es in dem Projekt genau geht, erzählt sie später noch selbst. Ihre Jobbeschreibung klingt ja erstmal ein bisschen kompliziert. Worum geht es denn in Ihrer Arbeit generell?
Auf der einen Seite arbeite ich selbstständig als Pädagogin und Projektmanagerin in sozialen Projekten. Da geht es viel darum, vor allem mit Migration und Geflüchteten einfach Bildung für benachteiligte Menschen und zu schauen, wie können wir benachteiligte Menschen oder Menschen, die in unserer Demokratie nicht über das repräsentative System, über Wahlen zum Beispiel, teilhaben können, wie zum Beispiel eben Geflüchtete, solange die nicht eingebürgert sind, aber hier mit uns leben, und wie können wir die so bilden, dass in unserer Gesellschaft und in der Demokratie teilhaben können, um Polarisierungen zu vermeiden und auch aus Gerechtigkeitsaspekten. Und da geht es einmal um die Bildung der Aufnahmegesellschaft hier in Deutschland viel. Wie können wir Ängste abbauen oder auch Themen der Gerechtigkeit und Ethik thematisieren, um da zusammen zu Lösungen zu kommen in einer demokratischen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite eben um die Begegnung und Bildung für Geflüchtete mit Bildung. Wie können wir die überhaupt bilden unter den Voraussetzungen, wie sie gekommen sind oder in der Lebenslage, wie sie sind? Wie können wir da Bildung so gestalten und Teilhabe, dass es für Geflüchtete möglich wird? So ein Schlagwort für uns in der Evaluation von unserem letzten Projekt, das, glaube ich, ganz gut vieles beschreibt, und es ist: Menschen mit viel Bildung, die brauchen die Begegnung und die Fremdheit, um wirklich weiterzukommen, Reflexion anzuregen und um sich mit Bildung und Teilhabe auseinanderzusetzen. Und dann kommt die Beziehung und die Begegnung. Und bei Menschen mit bildungsbenachteiligte Lebenslagen haben, ist es umgekehrt. Da muss ich erst die Beziehung aufbauen, und über die Beziehung kann ich dann Wege zur Bildung öffnen.
Und wie kann man so eine Beziehung aufbauen?
So wie mit allen Menschen, indem man sich erstmal ganz langsam kennenlernt, indem man überhaupt vorurteilsfreie Räume gibt's nicht, aber indem man Räume, in denen möglichst frei gedacht und begegnet werden kann, schafft. Räume tatsächlich im Sinne von Raum, aber auch im Sinne von Systemen, die wir haben, freistellen und leerstellen, die zum Beispiel ein Stück weit frei von Leistungsdenken und Gesellschaft sind, von allen Paradigmen, die wir in der Leistungsgesellschaft haben. Also wo es nicht immer nur darum geht, ob ich jetzt korrekt auf A1, B1 oder C2 gerade Niveau Sprache schon sprechen kann, sondern wo im Vordergrund steht, dass ich mich auch verstehen kann mit, wir sagen oft, Herz, Hände und Füße reden auch mit, indem ich ganz bildlich gesprochen offene Arme habe. Und das tatsächlich, also offene Arme bildlich, viel Körpersprache ist notwendig, um Menschen in unsicheren Lebenslagen, die Lebenssicherheit verloren haben oder Vertrauen in die Welt verloren haben, ist ganz viel offene Arme notwendig, denen ich anzeige, hier kannst du sicher sein, in denen ich auch eine Langsamkeit zulasse oder Rückschläge zulasse, in denen ich anerkenne, dass eine Lebenskrise oder Lebenskrisen wie Flucht große Lebensleistung auch und nicht nur Krise beinhaltet.
Sprechen wir doch noch einmal von einem konkreten Projekt, sodass wir uns Ihre Arbeit ein bisschen besser vorstellen können. Sie haben ja das Projekt Lampedusa Calling ins Leben gerufen. Was war das für ein Projekt und worum ging es da?
Lampedusa Calling war ein Kunst- und Bildungsprojekt und wir haben versucht, das Thema Migration und Flucht gemeinsam, vor allem mit Geflüchteten und wie funktioniert Bildung auch in den Blick zu nehmen und da eben angeschaut, wie so ein Querthema wie Flucht und Migration von beiden Seiten angeguckt werden kann. Also einmal die interkulturelle Öffnung der Gesellschaft und auf der anderen Seite auch das Empowerment und alles, was die soziale Arbeit mit Geflüchteten mitbringt. Und das aber nicht nur aus unserer quasi auch kulturell geprägten Brille, sondern gemeinsam mit Geflüchteten und haben versucht, da auch Hierarchie abzubauen oder auch unsere Reflexionsschleifen da, was lernen wir, was brauchen wir, damit wir auf Augenhöhe mit Geflüchteten in dieser Arbeit hier einbeziehen können. Und ganz praktisch haben wir einfach zwei Schiffscontainer umgebaut mit Jugendlichen aus allen Nationen, Einheimische und Menschen mit Fluchthintergrund und auch Menschen mit Behinderung und haben einen Bildungs- und Begegnungscontainer gebaut und einen Ausstellungscontainer. Diese zwei Container sind auf Lastwagen zusammen durch Baden-Württemberg gereist und standen jeweils 2 Wochen an unterschiedlichen Städten wie Freiburg, Stuttgart, Herrenberg. Dort haben wir mitten auf öffentlichen Plätzen quasi Bildung und Begegnung und Kunst provoziert.
Ich glaube, das ist ein super wichtiger Ansatz im öffentlichen Raum, die Menschen mit dem Thema Flucht und Migration zu konfrontieren. Viele haben da ja auch überhaupt gar keine Berührungspunkte und hören dann eher negative Berichterstattungen über die Medien. Was hat Sie denn am Anfang dazu motiviert, mit Geflüchteten zu arbeiten?
Tatsächlich gar nichts. Ich bin einfach nur, so wie es manchmal im Leben so ist, per Zufall da reingerutscht. Und was tatsächlich schon ist, ist, dass Flucht und Migration schon immer ein Thema war, mit dem ich mich schon immer viel beschäftigt hatte. Ich hatte aber tatsächlich vorher nie ganz aktiv mit Geflüchteten gearbeitet.
Ist es für Sie schwierig, das Privatleben von der Arbeit zu trennen und vor allem auch die persönlichen Schicksale auszublenden?
Also tatsächlich gehört es zu meinem Beruf überhaupt dazu, dass ich mit Menschen in schwierigen Lebenslagen zu tun habe. Und auf der einen Seite muss ich immer so offen und empathisch bleiben, dass mich das berührt, damit ich Beziehungen und auch empathisch bleiben kann, mit diesen Menschen und Beziehungen eingehen kann und auch darauf reagieren kann. Auf der anderen Seite muss ich mich eben immer abgrenzen, auch wenn es mir nicht gut geht und ich diese Geschichten nicht auch ein Stück hinter mir lassen kann, dann gehe ich selber kaputt und kann auch niemand mehr helfen. Ich habe da für mich ein inneres Bild von Seiltanz entwickelt, das mich trägt, wo ich immer mal wieder für mich überprüfe, wo ich gerade stehe, auf welche Seite ich kippe. Auf die Seite, die ebenfalls eine Gefahr ist, nicht nur, dass man zu viel mitnimmt, sondern dass man gar nichts mehr mitnimmt, dass man unempathisch wird und abstumpft, ist ebenfalls eine Gefahr. Und für mich habe ich das Bild Seiltanz mit einer großen Stange und man kippt die eher in die eine Richtung, mal die andere. Und solange ich nicht runterfalle und darauf muss ich aufpassen, ist alles gut. Für mich ist eine Strategie Musik, mit der ich mich entlaste oder tanzen gehen. Immer wieder ist es auch total schwierig. Wenn mir das schwerfällt, dann gibt es eine Menge Freunde oder meinen Mann oder meine Familie, die mir das ziemlich schnell auch deutlich sagen, es reicht mit deinen geflüchteten Themen oder wir wollen davon jetzt mal heute nichts mehr hören oder wo ich es dann auch merke und gesagt kriege, dass ich brauche dazu auch ein Umfeld, das mich manchmal einbremst und viele gute Freunde und auch Lebensfreude, wo ich mir immer wieder was gönne, um mich dazu davon entlasten auch tatsächlich. Also es sind gerade im geflüchteten Bereich nochmal mehr, merke ich tatsächlich, als in anderen Bereichen. Krisen oder Lebenslagen, die auch dann mit einer politischen Lage sich schnell innerlich vermischen, der Hoffnungslosigkeit oder dass man das fast nicht ertragen oder aushalten kann an Themen oder Geschichten oder auch Menschen, wie gebrochen die sind, das ist schon eine Herausforderung auch, die dazu gehört.
Ja, ich glaube, ein unterstützendes Umfeld ist sehr wichtig, um runterzukommen und eben auch von der Arbeit loslassen zu können. Sie arbeiten ja schon sehr lange mit Geflüchteten. Können Sie jetzt auch im Rahmen des Ukraine-Kriegs einen Wandel in der Wahrnehmung von Geflüchteten beobachten?
Ich glaube, dass ein Teil, Gott sei Dank und freudigerweise, ist, dass wir seit 2015 in der Gesellschaft Prozesse der interkulturellen Öffnung hatten und auch damals enorm viel geschafft wurde und Solidarität da war. Und darüber auch wieder ein politisches Bewusstsein auch unter vielen jungen Menschen entstanden ist, auch für Demokratie, dass man dafür was tun muss, auch unter vielen Fachkräften in der sozialen oder in der Bildungsarbeit, in Schulen und so weiter. Ich glaube, dass das ein positiver Entwicklungsprozess ist, den wir jetzt spüren. Gleichzeitig ist genau das Gegenteil auch ein Stück der Fall. Das, was wir im Moment erleben, ist eine Schaffung von Ungleichheiten. Ganz böse gesprochen werden gute und schlechte Flüchtlingskategorien geschaffen. Wir haben Fälle, wo Menschen gerade täglich anrufen, sagen, wir haben eine Wohnung, aber nur für Ukrainer, auf keinen Fall für Syrer, Afghanen oder irgendwen aus Afrika. Wir haben auch Fälle, wo Menschen meistens Gott sei Dank unrechtmäßig, aber trotzdem schwierig, Wohnungen kündigen, die sie Syrern oder Afghanen übergeben hatten, Familien, und sagen so, das wird jetzt freigemacht, weil das brauchen jetzt Ukrainer. Also da werden Prozesse und Themen sichtbar, die ganz klar auch schwierige rassistische Bilder offenlegen. Nach wie vor, gegen die wir ganz dringend erneut was tun müssen, oder wo Hilfsempfänger, durchaus auch Alleinerziehende, Obdachlose und so weiter gegeneinander ausgespielt werden in unseren Sozialsystemen und in der Gesellschaft, wo wir ganz dringend Prozesse der Bildung, der Begegnung wieder brauchen, der Demokratisierung, und wo wir viel dafür tun müssen, dass da Demokratie und plurales Handeln gelingt und wir unsere Werte, die wir durchaus haben, eigentlich immer wieder auch wachhalten, dass eine friedliche Gesellschaft so nicht gelingen kann sonst. Und was Toleranz oder Respekt miteinander bedeutet, was Würde heißt. Sowas müssen wir thematisieren. Und das andere sind, glaube ich, eben ganz typische psychologische Prozesse. Angst bei mir selber löst Handlungsdruck aus, dann fühle ich mich besser. Und wenn ich schon nichts gegen den Krieg in der Ukraine tun kann und gegen die Angst, dass der auch mich treffen könnte, Afghanistan, Syrien, das Gefühl ist sehr weit weg. Die Ukraine und Russen und Europa ist irgendwie einfach gefühlt hier mitten vor meiner Haustüre. Und dann geht's ganz schnell, dass ich eben was tun möchte, um mich besser zu fühlen. Also das sind zum Teil auch, sind solidarische Handlungsmotive, aber zum Teil auch egoistisch motivierte Handlungsmotive, die wir da wahrscheinlich auch alle in uns tragen, manche mehr, manche weniger.
In dem Gespräch mit Frau Lohner sind wir da noch mehr auf die Schwierigkeiten eingegangen, die auftreten, wenn die Geflüchteten in Deutschland ankommen.
Also einmal ist es natürlich überhaupt diese psychische Lage, völlig entwurzelt zu sein und quasi alle Sicherheit verloren zu haben. Es gibt nicht die Geflüchteten, sondern es gibt ganz verschiedene Motive für Flucht oder für Migration. Schwierig ist meistens auch eben, Kultur ist nichts, was man über Regeln erklären kann. Auch wenn wir das immer wieder versuchen, das auch gut ist, aber Kultur ist etwas, das sich über Sozialisation und über intuitive Prozesse auch auswirkt. Und diese Kultur, die kann ich nicht einfach reflektieren. Also meine Kultur ist das, das und das und das Aufzählen an fünf Fingern, sondern die wirkt sich in täglichen Handlungspraxen, in Mimik, in Gestik und so weiter aus. Und die führt einfach zu kommunikativen Missverständnissen untereinander erstmal. Das muss ich erst neu lernen. Und auch erst reflektieren, wie sehen mich die anderen und meine Kultur, was gibt's da für Probleme miteinander und Missverständnisse. Das ist auch was, was für alle kennzeichnend ist, glaube ich. Was sonst sicher auch für viele nicht einfach ist, kommt aber auch stark auf das Herkunftsland und die Situation an, ist das eigene Bild von Deutschland, das im Kopf ist, das hier dann abgeglichen werden muss mit der Realität oder mit Dingen, die ich dann hier nicht verstehe. Also wir haben zum Beispiel sehr viele Geflüchtete, die nicht verstehen, warum sie hier nicht sofort arbeiten können oder einen Job finden, die zum Beispiel wenig aus Ländern kommen, in denen es keine formalen Abschlüsse so hoch bewertet sind wie bei uns, und die nicht verstehen, dass es hier relativ wenig einfache Jobs gibt, weil die eben ausgelagert wurden oder automatisiert sind, und die erst lernen müssen, dass hier Bildung und Ausbildung und solche Themen eine große Rolle spielen. Und stößt oft erstmal auf totales Unverständnis. Oder dass es hier eine Leistungsgesellschaft durchaus auch ist, eine Wohlstandsgesellschaft, die aber auch einen großen Leistungshintergrund hat und die anders funktioniert, die auch sehr individualistisch funktioniert. Das ist oft für viele, die aus eher kommunitaristischen Gesellschaften kommen, ein großer Lernprozess, das zu verstehen.
Haben Sie das Gefühl, dass im Rahmen von Ihrem Projekt genau solche Schwierigkeiten überwunden werden können?
Ja, also ich glaube, dass da ganz viel getan werden kann zur Unterstützung. Das erlebe ich auch immer wieder so. Kennzeichen dafür, dass es gelingt und gut tut, ist, dass das Geflüchtete irgendwann reflektieren können und uns sagen, oder dass sie sogar mitarbeiten wollen, um anderen so ein Ankommen zu ermöglichen. Oder weil man sieht, wie Menschen wieder Sicherheit gewinnen. Oder eben meine Projekte gründen alle auf freiwillige Teilnahme. Also ich habe keine andere Möglichkeit, dass Menschen regelmäßig zu mir in die Projekte oder zur Bildung kommen. Es gibt nicht wie in der Schule eine Sanktionierung oder wie über das Jobcenter, wenn ich nicht an Maßnahmen teilnehme, kriege ich was gekürzt. Sondern meine Projekte haben nur dann Erfolg, wenn die Menschen wiederkommen wollen. Also nur über die motivatorische Ebene. Das heißt, wenn Menschen nach dem zweiten oder dritten Mal wiederkommen oder sogar noch andere mitbringen, dann weiß ich, ich treffe das, was sie brauchen. Und da die Projekte meistens eher meine Arbeitskraft und das Geld sprengen und voll sind, scheint das irgendwie meistens das Richtige zu sein, was wir tun. Ich erlebe immer wieder, dass Geflüchteten zu wenig zugetraut wird und gleichzeitig zu viel gefordert wird. Also ich glaube, über menschliche Beziehungen und Begegnungen, deswegen sind auch die Ehrenamtlichen in meinen Projekten von unschätzbarem Wert, weil Menschen einfach Menschen begegnen, ohne Anspruch und Leistungsgedanken und auch mit Neugier. Mit Neugier auch für die Menschen, die kommen. Und bedeutet nämlich, dass Geflüchtete nicht nur immer die Hilfsempfänger sind und die Menschen in krisenhaften Lebenslagen, sondern die von anderen gesehen werden als jemand, der was mitbringt, der was kann, der was anderes kann wie ich. Und damit entdecken sie auch selber wieder Stärken und Ressourcen. Und das kann man sehr viel nutzen in diesen Projekten. Und es tut Menschen gut, weil jeder Mensch möchte gebraucht und anerkannt werden für das, was er ist oder kann. Und nicht nur gesehen werden als krisenhafter Hilfsempfänger.
Ja, die Arbeit von Barbara Lohner klingt auf jeden Fall sehr vielfältig. Und es ist natürlich wichtig, Geflüchteten dabei zu helfen, sich in Deutschland zu integrieren. Abschließend hat Alina Barbara Lohner und Mohamed Ramo aus Syrien, genau wie ihre anderen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner auch, natürlich noch gefragt, wie sie persönlich Heimat definieren. Was die beiden ihr geantwortet haben, das hört ihr nach der nächsten Musik. Hier kommt One Direction mit Story of My Life.
Written in these walls are the stories that I can't explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between. The story of my life, I take her home. I dive all night to keep her warm in time. It's fresh. Stays right here in its cage. I know that in the morning now, see us in the light upon the hill. Although I am broken, my heart is untamed still. And I'll be gone, gone tonight. Fire beneath my feet is burning bright. The way that I've been holding on so tight, with nothing in between. The story of my life, I'll take her home. I drive all night to keep her warm in time. It's frozen. The story of my life, I give. Like chasing the clouds.
my life, I take her home. I drive all night to keep her warm, and time is frozen. The story of my life, I give her all. I spend her love until she's broke inside.
Kommen wir zurück zu Mohammed. Ich hatte im bisherigen Gespräch auf jeden Fall das Gefühl, dass du dich hier total gut eingelebt hast und auch nicht zurück nach Syrien wollen würdest, falls die Situation sich dort verbessert. Stimmt das?
Ja, weil ich habe nichts dort. Alles, was ich gemacht hier habe, wie ich die Zeugnisse mitnehme, dort zeige, bekomme ich trotzdem nichts. Also ich habe gar nicht vor eigentlich.
Klar, dass du dein Leben jetzt hier aufgebaut und ich meine, du sprichst perfekt Deutsch, du hast jetzt eine Ausbildung gemacht, du hast einen Job, also was?
Ich habe alles hier aufgebaut, drüben habe ich nichts, deswegen...
Aber ist dann so, dass deine Familie jetzt immer plant, im Irak zu bleiben oder denkst du, die würden auch mal nach Deutschland kommen?
Jetzt bald habe ich eine Stelle, würde ich dann arbeiten, würde dann ein Kind zur Seite liegen und dann würde ich irgendwann mein kleiner Bruder und meine Eltern vielleicht nachholen, wenn es klappt, hoffentlich. Meine Eltern sind nicht so ganz gesund, habe ich auch gedacht, weil dort, ich war in Irak, ich war selbst im Urlaub, war ich krank geworden. Ich habe irgendwas mit Magenschmerzen hatte, irgendwas Bakterien hatte ich, irgendwas Komisches. Ich war einen Tag richtig krank, also am Bauch, also Magen, irgendwas passiert. Dann gehe ich zum Arzt, die gibt mir Kopfschmerztabletten. Also irgendwie die medizinische Versorgung dort richtig schlimm. Meine Eltern waren, also Mutter, Vater waren überall und dann springt nichts einfach. Schmerz ist da, die Krankheit ist immer noch da, nicht besser geworden, sondern schlimmer geworden. Deswegen habe ich gedacht, okay, hier nachholen und dann war halt die medizinische Versorgung hier viel besser als dort.
Da haben sie einfach viel mehr Chance natürlich in mir auch.
Auf jeden Fall.
Gesundheit ist so wichtig, wirklich. Also das ist so die Grundlage von allem einfach.
Ja, wenn du gesundheitlich nicht in Ordnung bist, dann...
Geht auch sonst nichts.
Nee, gar nicht.
In diesem Podcast geht es ja um das Thema Heimat. Deshalb muss ich natürlich auch fragen, was ist denn für dich Heimat?
Heimat ist, wo man herkommt eigentlich und wo man, keine Ahnung, seine Kindheit verbracht hat oder wo geboren ist. Das ist eigentlich Heimat. Heimat ist Syrien zum Beispiel. Und da bin ich aufgewachsen, aber nicht richtig.
Du sagst nicht richtig, warum nicht richtig?
Aber für mich gibt es keine Heimat, wenn ich halt Kurde und vielleicht wissen alle oder fast alle, dass es kein Kurdistan gibt, sondern die sind halt verteilt in vier Länder, zum Beispiel Syrien, Türkei, Iran, Irak. Syrien ist eigentlich arabisch und keine Heimat ist, weil das ist nicht unser Land einfach.
Du hast ja auch gemeint, Deutschland ist auch zu deiner neuen Heimat geworden. Was machst du denn, damit du dich hier daheim fühlen kannst? Ich meine, du hast ja gerade gemeint, so Heimat ist an sich der Ort, wo man geboren ist. Und ich meine, das ist ja logischerweise nicht in Deutschland. Was machst du denn, damit du dich hier daheim fühlst in Deutschland?
Wie ich zu Hause fühle oder in Heimat? Ja, da habe ich ja alles. Da habe ich hier zum Beispiel die Sprache gelernt. Jetzt habe ich eine neue Wohnung. Bald habe ich einen Job. Es liegt nicht genau am Ort eigentlich. Nur halt wirklich Familie halt.
Denkst du, man kann an jedem Ort eine neue Heimat finden?
Ja, vielleicht schon. Oder vielleicht nicht.
Was denkst du, wovon hängt das ab?
Familie zum Beispiel, ja. Wie gesagt, Familie. Wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nach Frankreich da wohne oder da umziehe, keine Ahnung, in Frankreich lebe, dann habe ich niemanden da. Nur ich. Und dann habe ich keine Freunde, niemanden da und so. Und dann brauche ich ja vielleicht lange Zeit, da habe ich dann Freunde irgendwann. Aber für mich halt, glaube ich, Heimat jetzt ist nur halt, wo die Familie ist.
Aber würdest du dann sagen, weil ich meine, an sich ist das ja bei dir eben nicht der Fall, weil deine Familie ja im Irak lebt. Würdest du dann trotzdem sagen, dass dadurch, dass halt zum Beispiel dein Bruder jetzt eben in Deutschland lebt oder dass du jetzt hier Freunde hast, ist sozusagen das dann gar nicht mehr so ausschlaggebend? Oder ist es trotzdem einfach so, du fühlst dich hier wohl, aber trotzdem ist da, wo deine Familie lebt, für dich immer deine Heimat?
Es ist eigentlich schwierig, wo die geflüchtet sind. Zum Beispiel für mich ist so, vielleicht für die viele auch so. Ich fühle mich hier zum Beispiel von, dass es sicher ist, dass es Arbeitsplätze gibt, dass es alles Möglichkeiten gibt. Aber drüben nicht dann zum Beispiel. Ich habe dort nur Familie. Ja, ist man halt dazwischen. Ich fühle mich nicht hier wohl, aber gleichzeitig wohl fühle ich mich wohl. Und drüben nicht da und nicht da. So wie man sagt bei uns zwischen zwei Feuern.
Ich finde, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass Mohammed im Zwiespalt zwischen verschiedenen Orten steht. In Syrien ist nicht wirklich seine Heimat, da er und die Kurden kein eigenes Land haben. In Deutschland fehlt ihm die Familie für das Gefühl von Heimat und im Irak hat er sonst nichts außer seine Familie. Doch was ist denn für Barbara wichtig, um einen Ort als Heimat zu bezeichnen?
Kann ich, glaube ich, ziemlich klar sagen, Heimat ist für mich verstanden werden und Menschen zu haben, mit denen ich mich wohlfühle. Vor der Geflüchtetenarbeit hätte ich das, glaube ich, tatsächlich auch anders ausgedrückt. Hätte ich das mehr an Orte geknüpft? Inzwischen knüpfe ich es mehr an Menschen und Begegnungen und an Wohlfühlen, wobei da durchaus Orte eine Rolle spielen. Aber das Verstandenwerden und das Angenommensein, habe ich gelernt, ist ein größeres Heimatgefühl. Merke ich auch, dass ich anders reise, seit ich in der Geflüchtetenarbeit tätig bin. Mich schneller woanders zurechtfinde und wohlfühle oder eben mich nicht unwohl fühle, weil was fremd ist. Also bei mir hat ein großer Lernprozess, merke ich immer wieder auch, eingesetzt durch die Begegnung und Arbeit mit Geflüchteten. Meine Arbeit hilft, sich nicht so fremd zu fühlen oder das Daheimgefühl nicht so stark zu vermissen.
Also ich habe heute auf jeden Fall wieder eine neue Erkenntnis mitgenommen, und zwar, dass es gar nicht so einfach ist zu definieren, was Heimat ist. Mohammed fühlt sich total wohl in Deutschland, aber Deutschland ist nicht wirklich seine Heimat, weil für ihn von der Heimat Familie total wichtig ist. Und seine Familie ist bei ihm halt leider nun mal nicht in Deutschland. Da habe ich mich dann irgendwie auch gefragt, ist es überhaupt so wichtig zu definieren, was Heimat ist, oder geht es einfach im Endeffekt nur darum, sich wohlzufühlen? Und man kann auch an verschiedenen Orten ein Heimatsgefühl verspüren. Für Barbara Lohner ist Heimat kein spezifischer Ort, sondern einfach nur ein Gefühl. Und genau das Gefühl möchte sie eben auch im Rahmen von ihrer Arbeit dann auch vermitteln und weitergeben. Das finde ich total schön und ich finde, wir können auf jeden Fall heute mitnehmen, dass Heimat nicht immer geografisch definiert werden muss oder auch kann. Und ich glaube aber trotzdem ist es für jeden und für jede total wichtig, eine Heimat zu haben und einen Ort zu haben, an dem man sich wohlfühlt. Die aktuelle Folge mit Mohammed ist nur eine von insgesamt 4 Folgen. Wenn ihr also noch mehr spannende Geschichten erfahren wollt, dann hört doch super gerne auch noch in die anderen Folgen rein. Für dieses Mal verabschiede ich mich jetzt. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Wie schon in der letzten Folge sehen wir auch heute, wie unterschiedlich Heimat definiert werden kann und was es braucht, damit ein neuer Ort zu Heimat wird. In der nächsten Folge ihres Radiopodcasts Heimelig spricht Alina Steele mit Sadiq Zatila, der aus Afghanistan geflohen ist, und Angela Saschka. Sie arbeitet als Sozialpädagogin im Asylzentrum in Tübingen. Wenn ihr Sadiqs Geschichte hören und wissen wollt, wie die Arbeit einer Flüchtlingsbeauftragten aussieht, dann schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Radio Mikro Europa Sendung angelangt. Schön, dass ihr auch heute dabei wart. An den Reglern saß heute Selina Lauble. Redaktion Ulrich Hegele. Alle unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Anouk Kraft. Macht's gut und bis bald!